Rechts hast du diese Linie, rechts ist, da, ist die Linie vom Missionswerk. Der Missionar, der steht da. Das ist sein Ziel. Und das Missionswerk überlegt, wie es dem Missionar helfen kann, dass er sein Ziel erreicht. So haben wir unsere Mission aufgebaut. Wir sind 35 Missionare, die nur an Gemeindegründungsarbeit arbeiten und die immer wieder wegziehen. Und unser Missionswerk soll nicht ein Werk sein, das für sich lebt, aber das einfach eine Hilfe ist, dass jeder das Ziel erreichen kann. So siehst du zum Beispiel, dass der Missionar hier unten, er hat Beziehungen mit seiner Familie, Beziehungen mit den Missionaren von der Gegend, von anderen Denominationen, Beziehungen mit der Gemeinde, die ihn ausgesandt hat, Beziehungen mit seinen Freunden, Beter und Geber. Da müssen wir überlegen, wie kann der Missionar diese Beziehungen vertiefen? Ne? Da hast du daneben das Überlegen vom Missionswerk, also von, und das Missionswerk zum Beispiel in dieser ersten Stufe muss überlegen, wie kann der Missionar sein ganzes Leben so durchführen in diesem Kampf, was braucht er, dass er zum Ziel kommt? Dann haben wir zum Beispiel mit unseren Missionaren jeden 3 Monate sind wir 3 Tage zusammen, wo wir in diesen 3 Tagen vor allem Gebetszeit haben, miteinander wandern gehen, jeder reden kann von seinen Kämpfen, die Nöte beten beim Laufen miteinander und uns Mut machen. Und wo wir auch immer einen Schulungsplan haben für Missionare, denn wir glauben, dass jeder Missionar bis an das selige Ende lernen muss. Und immer weiter sein Wissen schulen muss, dass er nicht plötzlich, wenn er ein gewisses Alter hat, immer wieder die gleichen Botschaften um das gleiche Thema herum ein wenig verzieht. Ja? Aber dass er wirklich auch mit den Gedanken sich fassen kann, die jetzt in dieser Welt sind und die jetzt nötig sind. Also Schulung und auch regional mit den Missionaren zu diesen 3 Tagen noch dazu, jeden 3 Monate ein Tag von Gebet und Fasten miteinander, wo wir uns einfach treffen und wo dann die Hauptanliegen von jedem, da wo der Hauptkampf ist, da wo wir dann den ganzen Tag uns einsetzen vor dem Herrn für das. Dann geht er weiter, der Missionar sucht Kontakte durchs Leben und evangelisiert. Er versucht Freunde zu haben. Dann, wenn er Freunde hat, bringt er das Evangelium. Da haben wir eben das verschiedenes Material geschaffen als Werk, wo er brauchen kann, wie das Heft und so weiter. Dass nicht jeder Missionar Zeit braucht, um neues Material zu gründen. Es gibt auch so eine Krankheit unter Missionare, wo jeder meint, was alles, was existiert, nicht gut genug ist und man muss noch etwas anderes machen. Ne? Und es gibt so viele Arbeit, die verlorene Zeit ist, glaube ich, im Reich Gottes auch viel Geld, das verloren geht. Weil immer wieder andere dasselbe tun. Und es ist natürlich auch unser Kampf. Denn als Vollzeitler haben wir den Kampf, dass wir mehr Kraft brauchen, um zu den Verlorenen zu gehen, als im Büro zu sein und Sachen zu überlegen und zu lesen und zu vorbereiten. Und wenn wir nicht aufpassen, als Vollzeitler sind wir nur mit Gläubigen zusammen und nur mit Büroarbeiten beschäftigt. Und das ist ja eine Not auch bei uns in Frankreich, diesen Papierkrieg, was man da alles Zeit verliert. Aber ja, das ist halt so. Hä? Dann, wenn Wiedergeburt ist, geht er weiter und schult Jünger. Da haben wir wieder als Missionswerk Material und Kurse. Davon habe ich nicht geredet, aber wir haben so verschiedene Kurse, wo wir in den Gemeinden Schulungen durchführen für alle Gläubige und wo dann alle miteinander Schulung haben über Kirchengeschichte von Frankreich, über Seelsorge für alle, über und so weiter, solche Kurse und Schulungen, die wir durchführen als Kurzseminare für die Gemeinden. Da haben wir dann Brüder, die vor allem die Gabe haben vom Lehren und die gehen dann helfen in den Gemeinden, dass nicht jeder Pionier jedes Thema arbeiten muss. So kann der Pionier sich auf Menschen orientiert leben und die Lehrer sind aber in unserer Mission alles solche, die Pioniere sind. Also wir haben bis jetzt keine Lehrer akzeptiert, die sich nicht mit den Verlorenen selber persönlich beschäftigen. Gemeinde, dann gibt natürlich in der Gemeinde die verschiedenen Hausgemeinden. Ich komme darüber zu sprechen noch. und dann die Tochtergemeinden, Kinderarbeit, Jugend, das kennt ihr alles. Und da musste das Missionswerk überlegen, wie helfen wir den Missionaren. Da habe ich eine Jugendarbeit gegründet, die einfach eine Hilfe ist für den Pionier, dass er da Hilfe bekommt für Wochenende und so weiter. Dass da genug Menschen da sind, die geschult sind und die staatlichen Examen haben, um diese Jugendarbeit zu treiben, dass der Pionier mit dabei sein kann, aber immer er ist dabei, um sich mit Menschen, um Menschen zu kümmern. Aber das ist schnell durch, gell? Jedes Missionswerk sowieso muss wissen, was sein Ziel ist. Und ich glaube, es gibt es ist ganz toll, wenn Gemeinden keinen Vollzeitler brauchen. Aber ich habe auch gesehen, in den gegründeten Gemeinden, es gibt Gemeinden, wo es keinen Vollzeitler braucht, weil Gott so viel Männer und Frauen geschenkt hat, die die Gabe haben zum Lehren, zum Überlegen, zum Arbeiten in der Gemeinde, dass man es nicht braucht. Und es gibt einige andere Gemeinden, wo ein Vollzeitler nötig ist, weil andere Menschen da sind und manche Gaben nicht da sind. Ich habe immer mit den Ältesten zusammen überlegt, vor dem Wegziehen, einen Plan genommen, geschaut, was braucht eine Gemeinde, um intern zu leben und um zu evangelisieren. Dann haben wir die Checkliste gemacht, gell, miteinander. Was braucht die Gemeinde? Die Ältesten haben laut überlegt mit mir. Dann habe ich die Frage gestellt, jetzt mal überlegen, was können wir machen? Was könnt ihr machen als Älteste von dem? Andere sagen, okay, du machst das. Andere gesagt, ja, ich habe, glaube ich, die Gabe für das. Okay, ja, das klappt. Was das. Jetzt, wer macht den Rest? Ne? Und dann haben Älteste entschieden, also weil wir nur intern durchkommen mit unseren Stunden von unserer Arbeit, vom Beruf, brauchen wir hier einen Begabten, der sich um die Verlorene kümmert. Dann Missionswerk angefragt, haben wir einen Typ, der diese Gabe hat. Und der Vollzeitler ist dann nicht, steht nie über den Ältesten, er ist aber mit den Ältesten zusammen, hat seinen spezifischen Arbeitsvertrag. Diesen Arbeitsvertrag wird nicht von den Ältesten bestimmt, sondern die Ältesten sagen der Mission, was ihnen fehlt. Und dann macht die Mission der Arbeitsvertrag und der Missionar schaut den Arbeitsvertrag, unterschreibt ihn und der Missionar muss dann Rechenschaft abgeben dem Missionswerk. Sonst werden sehr schnell die Vollzeitler plötzlich Pastore von der Gemeinde. Da merken die Ältesten, der funktioniert eigentlich gut, dem kann man das noch geben. Und merken nicht, jetzt hat er immer weniger Zeit für Verlorene. In der Gemeinde macht er ganz tolle Arbeit. Dann sagt das Missionswerk der Gemeinde, halt, Arbeitsvertrag war diese Linie. Ja? So arbeiten wir in etwa. Da gibt es Gemeinde, wo es an Lehrer fehlt. Im Bruderrat. Dann ist da drin, dann kommt einer von unseren Missionaren, der Lehrertyp ist. Und da wird dann festgesetzt, wie viele Jahre er hier lehren wird und dann wieder wegziehen. Das haben wir einfach geschaut im Neuen Testament. Gell? Paulus hat ja auch Timotheus und Titus gesagt, okay, doch, der Zahn gefahren auf der Insel Zypern. Oder Kreta, ja. Auf der Insel Kreta, okay. Geht auch hin, da kannst du die ältesten Schulen nennen, du weißt ja, wie ich das meine, ich habe dir genug gesagt darüber, sie müssen so und so sein, und der Rest weißt du, du weißt ja, wie ich funktioniere, wie ich denke, du warst mit mir, jetzt geh dorthin und mach das alles stell es in Praxis. Dann, wenn unsere Missionar-Teams weggehen, dann bleibt vielleicht einer zurück, der die Gaben hat, die da fehlen. Und die anderen ziehen weiter. Oder da kommt ein anderer. Die Gemeinde, die ich jetzt verlassen werde, die 7 Gemeinden von einer Gegend, die haben dann keinen Vollzeitler. Denn der Herr hat geschenkt, dass die verschiedenen, die da sind, jetzt wo wir die Alterspyramide ist ja immer mehr umgeworfen, wir haben immer mehr junge Retraite? Rentner, jawohl. Ja. Immer mehr Frührentner, ja. Und die schon mit 55 und voll noch in Form sind, gell? Da haben wir jetzt in der Gemeinde verschiedene Rentner, die vollzeitlich Rentner sind. solange du nicht Rentner bist, nimm noch Ferien. Nachher gibt es keine mehr, gell? Redet man nicht mehr von Ferien als Rentner. Und die sind engagiert in den Gemeinden als Älteste, als Evangelisten und so. Und das ist natürlich, da müssen wir aufpassen, dass wir ganze Strukturen bereit machen. Denn diese Frührentner werden immer mehr bei uns in Frankreich. Also müssen wir so das vorbereiten, dass diese Leute nicht meinen, sie müssen jetzt noch 20 Jahre nur im Gärtchen von ihrem Haus immer wieder kratzen. Gell? Aber dass sie auch noch andere Zielrichtungen und Setzungen haben. Okay, ich glaube, das ist nur, dass ihr seht, ein wenig wie bei uns das zusammengeht mit Missionar, vollzeitlich und ältester Rat. Also es läuft so zusammen, dass also der Vollzeitler nicht Arbeitsvertrag hat von der Gemeinde, sondern von Missionswerk. Und dass der Arbeitsvertrag, der kommt davon, von dieser Aussprache zwischen Missionswerk und Gemeinde in den Ältesten, wenn sie entschieden haben, die Ältesten, was wir tun können und was wir nicht tun können. Und ich glaube, es gibt viele Gemeinden, wo keine Vollzeitler sind, die gut intern leben, aber die sehr viel Mühe haben, um Evangelisations weiterzutreiben. Weil es braucht einfach viel Zeit. Also ich kann das sagen als Vollzeiter, ich brauche auch eine gute 35-Stunden-Woche. Gell? Aber ich muss sagen, es braucht viel Kraft und Zeit, Evangelisation weiterzutreiben und eine mutmachende Maschine zu sein, dass Gemeinden immer rausgehen und Mut haben, weiterzuziehen. Ich brauche Stunden in der Gemeinschaft mit dem Herrn, dass ich anderen Mut machen kann. Weil ich schon Stunden brauche, bis ich selber Mut habe, gell? Und dann auch Stunden brauche, dass ich andere mitziehen kann. Und diese Stunden kann ich nicht verkürzen. Verstehst? Ich kann Botschaften produzieren, aber Leben muss ich bei ihm holen. Und da brauche ich Zeit. Und ich würde sagen, als Vollzeitler habe ich so gerne, so wie es die Apostel gesagt haben, gell, wenn andere arbeiten sind, wir müssen andere an das Werk stellen, dass wir Zeit haben für das Wort und das Gebet. Nicht, dass wir Vollzeiter Zeit haben, um noch mehr Büroarbeit zu machen, ne? Und noch mehr Papiere auszufüllen. Aber dass wir Vollzeiter Zeit haben, um das Wort zu kennen, um beten und uns mit der Stadt, mit der Bevölkerung, mit den Verlorenen zu beschäftigen. Das braucht Zeit. Und dann können wir andere in diesen Fluss der Gnade, gell, mit reinziehen, ne? Und mutmachend wirken. Mein Thema, das Teamleben, Arbeit, Verantwortung, Organisation, ist das nächste. Im Teamleben ist es wichtig, dass wir ein Ziel haben, eine Strategie und verschiedene Gaben akzeptieren. Und dass wir einfach diese Einstellung haben innerlich, der andere darf ganz anders sein. Ja? Und dass der andere das Anderssein gut leben kann und jeder, der im Team ist, darf Fehler machen. Weil ich ja auch Fehler mache, das ist ja klar. Und dass wir, wie es Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, Vers 24, das ist dieses Kapitel, wo er die Ältesten von Ephesus nach Milet kommen lässt, gell, und auch das letzte Gespräch mit ihnen hat, bevor er betet mit ihnen auf den Strand und sie sich umarmen, weil sie wissen, wir werden uns nicht mehr sehen, aber wir werden in dasselbe Ziel weiterführen, wo er sagt in Vers 24 so etwa, mein Leben ist nicht wichtig. Aber das Ziel, das ich habe, Jesus zu verkündigen, das muss ich erreichen. Und ich glaube, das ist für mich Leitmotiv vom Teamwork. Ja? Mein Leben ist nicht wichtig, aber das Ziel, das wir erreichen wollen miteinander, das ist wichtig. Ein Team braucht eine Verantwortung, Verteilung. Die kann verschiedener Art sein, die kann geografisch sein oder nach den geistlichen Gaben oder beides. Oder auch nach Schwierigkeit der Arbeit. Ich will damit sagen, ich möchte nie, dass in einem Team einer die schweren Arbeiten macht. Das heißt zum Beispiel, zu den Verlorenen geht, ist doch oft eine schwere Arbeit. Und dass der andere einfach der Lehrer ist, verstehst du? Dass der andere muss alle holen. Einer holt alle und der andere, der predigt, ne? Das ist keine Lastenverteilung. Wenn einer auch sagt, es ist schwierig zu predigen, muss er auch zugeben, es ist schön, vor Menschen zu stehen. Ne? Auch wenn man immer ein bisschen so schlottert. Aber irgendwie müssen wir zugeben, dass das Schwere im Dienst ist doch der direkte Kontakt mit den Verlorenen. Und dass das den meisten gar nicht leicht fällt. Dass das schwere Arbeit ist. Und darum müssen wir uns tragen im Team, können austauschen, wenn wir von außen Schwierigkeiten leben und eben im Team Zeit haben zum Beten. Der Leiter, wer ist der und von wem wird er bestimmt? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass ein Leiter sich nicht selber bestimmen muss, gell, als Leiter, sondern dass es entweder in einem Fall die Gemeinde ist oder die Ältesten, oder dann, dass es das Missionswerk ist, der den Leiter von einem Team bestätigt. Und dieser Leiter muss als Gabe haben, dass er ein Koordinator ist. Also, dass er immer wieder arbeitet, um alles zusammen zu ziehen, einen Überblick hat von allem und mit den anderen hilft, das Ziel zu erreichen. Ein Vorbild. Er ist Autorität durch geistliches Leben, nicht durch seine Stellung, aber geistliches Leben. Er hat ein Gleichgewicht mit Gnade und Zucht. Denn ich glaube, das Teamleben braucht Zucht. Es braucht, dass wir eine Disziplin haben und dass wir als Menschen miteinander ziehen in eine Richtung. Er arbeitet an Kontrolle von der Arbeit und Kreativität. Das heißt, er sieht, was die anderen machen, gibt Gewicht, ist positiv zu dem, was sie machen und lässt auch ganze Kreativität. Das heißt, er lässt den anderen immer die Möglichkeit, neue Ideen zu haben, die er nicht hat, und diese Ideen vollzuziehen. Er hilft im Gebetsleben. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Er hat ganz klares Leben auf praktischem, finanziellem Leben. Hilft, Gaben zu erkennen und ist mutmachend. Ich glaube, das ist wichtig für einen Leiter von einem Team. Und du weißt ja, dass mutmachend sein ist zuerst und vor allem wahr sein. Nicht das Gefühl geben wollen, ich bin stark, denn das haut ja nicht mehr. Das ist etwas, was keine tiefe Gemeinschaft gibt. Hast vielleicht schon gemerkt, wenn du in der Gemeinschaft ganz toll mit Brüdern zusammen bist, die von ihren Nöten kämpfen, reden, dass ihr betet miteinander und kommt einer in die Gruppe, der für jedes Ding eine Lösung hat, dann ist die ganze Gemeinschaft abgestellt. Dann schweigt die Gruppe und so langsam zieht jeder weg. Und lasst diesen reden, der alle diese großen Gedanken und Antworten hat für alles, ist plötzlich allein mit seinem Reden. Sind alle weggegangen. Weißt du, ich glaube, im Reich Gottes gibt es vieles untereinander zu sagen, wo wir nicht vom anderen eine Antwort erwarten, sondern wo wir eine Last aussprechen und wo wir Gebet brauchen. Verschiedene Sachen, die wir austauschen, wo wir genau wissen, was wir tun sollen, aber die Kraft nicht mehr haben, es zu tun. Und wenn der andere dann noch sagt, was wir tun sollen, dann sind wir noch mehr beladen. Denn wir wissen, was wir tun sollen, aber wir fühlen uns schon schwach. Manchmal musste ich einfach auf die Marktplätze, gell, wo die Jungs waren am Bibelstand und so, und einfach wieder einen umarmen und beten mit ihm, gell, und weiterziehen. Und ich wusste genau, er brauchte das in diesem Moment. Gell, dann ist keine Antwort, manchmal nur Tränen und du gehst weiter. Aber er weiß, ich bin nicht allein. Der Alte ist mit mir. Und das brauchen diese Jungen. Und ich glaube, wir müssen das lernen, wieder lernen. Neu lernen. Ich sage immer, die Gemeinde braucht nicht so viel Theologen vielleicht, wie wir meinen, aber viel Vorbilder. Viel Vorbilder. Und ich glaube, das war die Stärke vom Apostel Paulus, scheint mir. Er konnte sagen, ne, 2. Timotheus 3, irgendwo Vers 10 etwa, konnte er sagen dem Timotheus, als er von der Endzeit redete, Anfang vom Kapitel, gell, sagt er ihm, du weißt ja, wie ich gelebt habe, wie ich den Menschen angetroffen habe, wie ich gekämpft habe, was ich gelitten habe. Er wusste alles. Er kannte das Leben von Paulus. Und das war für ihn genug als totale, tiefe Schulung, um weiterzugehen in diesen Dienst. Und Timotheus, wir sehen es ja in den Briefen, war kein Held, gell? Er hatte auch Probleme und fühlte sich auch schwach und hatte keinen Mut. Und brauchte auch mutmachende Worte. Und Paulus musste ihm sagen, weißt du, der Geist, den du bekommen hast, das ist ein Geist, der dich nicht so in der Schwachheit lässt, gell? Stütz dich darauf, du weißt ja, die Ältesten haben dir die Hände aufgelegt, dass du das Wort weitergibst. Jetzt predige einfach bei Zeit und Unzeit, mach weiter, gell? Schul diese Leute, geh ran, gell? Geh ans Werk, ne? Und der Junge, der wusste, wer das sagt. Und weil er diesen kannte, vom Leben her, waren diese Worte tief gründend für ihn. Er wusste, der das sagt, den habe ich gesehen leben. Ja. Ich glaube, das brauchen wir heute wieder. Teamleben, ich glaube immer, einen Älteren mit Jungen zusammen, wo dieser Ältere einfach bereit ist, diesen Jungen alles mitzugeben, was er hat und kann. Und diese Jungen zu lieben, ihnen zu helfen, miteinander zu leben, ihnen zu helfen in der Vergebung zueinander. Ein Friedensstifter, gell, der sie wieder zusammenholt. Wie manchmal kommen sie zurück von der Evangelisation, gell, und dann ist einer gegen den anderen. Denn sie hatten ein Gespräch miteinander und einer findet das, was der andere geantwortet hat, ist unlogisch, gell. Da hätte man doch so eine gute Möglichkeit gehabt, um das zu sagen. Und er hat das gesagt, ne? Und dann muss man beide umarmen und sagen, seid ihr unerhört wunderbare Diener Gottes, gell? Es braucht manchmal so wenig, um auseinanderzugehen und so wenig, um zusammenzuführen. Und das braucht ein Team zu wissen, der Alte ist da mit seiner Sicht. Er ist nicht da, um eine Kontrolle zu führen, dass er etwas aufschreiben kann, aber er ist da, dass wir das Ziel erreichen können. Klar hast du dann im Team auch immer wieder Mitarbeiter, die mitten in der Nacht kommen, gell, Schlafzimmertür klopfen und die weinen kommen, weil sie nicht mehr können, weil sie sagen, ich mach den Koffer, du, also ich kann alles machen, nur nicht für den Herrn brauchbar sein, ich mache ja jeden Tag Fehler und es geht auch nicht mehr weiter. Gell. Und da kannst du wieder auf die Knie miteinander überlegen, beten und miteinander den Weg gehen. Das geschieht auch so, wenn das Team besteht als Vollzeitler und Nicht-Vollzeitler. Ich habe diesen Unterschied gar nicht gern, aber was wir uns verstehen. Wo wir einfach dann ganz in Bezug nehmen, was es dem Bruder, der im Beruf ist, an Zeit und Kraft kostet für seinen Beruf. Mir ist es wichtig, dass ich als Vollzeitler meinen Bruder verstehe in seiner Arbeit. Ich bin in verschiedene Fabriken gegangen, gefragt, dass ich sie besuchen kann, nur weil ein Bruder drinnen arbeitet. Um mal zu sehen, was seine Arbeit ist, wie er das macht, was es für einen lärmigen Stress ist, wie das geht. Ne? Um seine Verantwortung, sein Leben in der Fabrik oder im Büro zu verstehen. Und wir müssen das wissen, es gibt Zeiten, wo der im Beruf steht, der braucht seine ganze geistliche Kraft, um im Beruf ein Zeuge Jesu zu sein. Darum bleibe ich überzeugt davon, dass es Situationen gibt, wo es Vollzeitler braucht. Aber Vollzeitler, die zusammen, tief, herzlich zusammen sind mit denen, die im Beruf sind. Und die nicht Vollzeitler sind als Beruf, ja, denn in meiner Vollzeitzeit bin ich manchmal auch arbeiten gegangen. Eine Zeit lang war ich Lastwagenchauffeur, gell? Das war nur auch so eine kurze Zeit. Aber da ging es einfach darum, um Kontakte zu haben, neue Türen versuchen zu öffnen, da wo es möglich ist, und dann wieder vollzeitlich. Aber ich bin nicht berufen worden als Vollzeitler. Ich bin Vollzeitler, weil die Arbeit für das Reich Gottes es verlangt hat, dass ich Vollzeitler bin. Ich habe keinen Ruf bekommen, Danny, du musst Vollzeitler sein. Und mehrere Mal in meinem Dienst habe ich meiner Frau, der Ursula, gesagt, du, zurück in Beruf, also ich habe die Nase voll. Ja? Denn ich sage das nur, denn manche, die nicht Vollzeitler sind, haben manchmal das Gefühl, Vollzeitler sein ist ganz anders und viel leichter. Aber du hast ganz andere Kämpfe. Und du hast noch ganz andere Nöte, wo du von einer Bevölkerung je nach Gegend ganz auf die Seite gestellt werden kannst, weil du einfach absolut nicht kreditwürdig bist. Du arbeitest nichts, du bist ein Faulenzer und du musst dich mit dem abfinden, gell? Auch wenn du Tag und Nacht arbeitest. Und du bekommst Gaben. Ich weiß noch, wie ich geweint habe, als ich die erste 50er-Noten bekam. Ich war im Beruf und für mich war das so schön, wenn man arbeiten kann, um seine Familie zu ernähren und noch dem Reich Gottes etwas geben kann. Und plötzlich musst du vom anderen eine Note nehmen und sie akzeptieren und merken, du kannst nicht mehr auf dieser Erde arbeiten zum Leben. Das ist dir weggenommen. Es gibt also Seiten, wo es für den Vollzeitler nicht einfach ist. Ich wollte natürlich nie, dass die Gemeinden, wo ich Gründer war oder bin, ich wollte nie, dass diese Gemeinde mir einen Rappen geben. Das konnte ich jetzt diese 25 Jahre so leben und bin sehr dankbar dafür, denn ich konnte dann auch immer ganz frei vom Geld reden. Keiner hat mir etwas gegeben. Konnte auch, wenn Missionare aufgestanden sind von diesen Gemeinden, sagen, so, wie stützen wir diesen Missionaren finanziell? Was machen wir? Welches Ziel setzen wir? Wo geht's durch? Gell? Und konnte in diesem Gebiet ganz frei, auch konnte ich Leute, die viel Geld haben, zum Beispiel einen Direktor von einer Fabrik, der in der Gemeinde war, der eine Zeit lang eine unreine Haltung hatte zu dem Geld und zum Materialismus, dann konnte ich persönlich sagen, hör mal, das geht nicht. Gell? Also das ist nicht recht. Da bist du im Materialismus drin, andere sind in der Not. Von woher, von der Bibel her, kannst du so leben? Ja, Schock zuerst, gell? Aber hätte ich das können, wenn er mir Geld gegeben hat? Bin ich nicht sicher. Und diese Freiheit, die ist mir kostbar. Von der Freiheit hat ja Paulus auch gesprochen, gell, in seinen Briefen. Und er ging ja auch Zelte machen mit Aquilas und Priscilla eine Zeit lang und so. Also wir haben nichts erfunden, eigentlich. Ich habe dann auch von der Organisation vom Teamleben ein wenig geschrieben. Das Lernen miteinander überlegen, auf lange Sicht. Wochenplan, das ist für die Vollzeitler wichtig, dass sie lernen, Wochenpläne zu machen. Aufeinander hören, gegenseitiger Gehorsam, Gebetsleben, praktisch-finanzielles Leben, Konflikte lösen, Nebenziele und Fehlziele abklären. Das ist wichtig im Team. Man kann plötzlich Nebenziele haben und es ist wichtig, dass man darüber redet und sie abklärt. Wir hatten, unsere Mission hat das Ziel, Gemeinde zu gründen, gell? Da haben wir einen tollen Bruder bei uns als Missionar gehabt, der hat plötzlich die Last gehabt, Kinderarbeit. Da haben wir gesagt, okay, das ist prima, das kommt vom Heiland, du hast die Kinder so am Herzen, musst ran, aber nicht in unsere Mission. Es gibt Kinderarbeit-Missionen. Denn in unserer Mission wirst du immer ein Randsiedler sein. Wir haben Ziel, ein Missionswerk kann nicht x Ziele miteinander erreichen. Das Missionswerk muss auf ein Ziel orientiert sein. Und es gibt ja so viel ganz gute Missionswerke, dass nicht ein Werk jetzt plötzlich 100 Abteil anfangen muss und dann dafür nochmal 5 Leute mehr im Büro sitzen, gell? Wenn schon andere Werke da sind, die diese Zielorientierung haben. Also das Werk besteht nicht für das Werk. Das Werk besteht für das Ziel. Und dieses Ziel müssen wir erreichen. Und da beim externen Leben, für das im Teamleben, das heißt die Beziehung nach außen, ist es so wichtig, immer zu den Jungen zu lernen, wie Informationen pflegen, zu den Betern, Informationen zu den Gemeinden, dass sie lernen, ihre Last, ihre missionarische Last weiterzugeben, weiterzusagen und dass andere Leute angesteckt werden davon. Es gibt diverse Formen des Zusammenlebens als Team, im gleichen Haus oder in der gleichen Ortschaft und in der gleichen Gegend. Wir haben das alles so ein wenig, ja nicht nur ein wenig, erlebt. Und jede Form hat Vorteile und Nachteile. Gell? Wir leben jetzt im gleichen Haus 3 Familien und man hört fast alles, was geht, bei jedem über dem Stock. Gell? Und die 3 Familien, natürlich stellt das verschiedene Gebiete, wo wir einverstanden sind, dass jeder seine Verantwortung hat. Jeder hat andere Prinzipien in der Kindererziehung, sieht es ein wenig anders im Detail und so. Und das muss alles akzeptiert werden. Denn sobald man Kraft braucht, um intern im Team zu leben, ist es schon nicht mehr zielorientiert. Die Kraft muss miteinander gegen außen gebraucht werden, nicht ihnen. Aber wir haben viel Freude, sagen die anderen im Team, weil wir zusammen sind im selben Haus, können wir mit den Frauen jeden Tag eine Stunde zusammen sein zum Gebet, wenn die Kinder in der Schule sind, da sind nur noch zwei ganz kleine da. Ne? Wir sind im Haus 3, 4, 7, 9 Kinder, gell? Und dann sind nur noch die zwei ganz kleinen sind da, die sind dann dabei bei der Gebetsstunde, spielen und so am Boden. Wenn die anderen in der Schule sind. Aber das kann man viel leichter, wenn man im selben Haus ist, natürlich. Aber wir haben andere gehabt, die ins Teamleben kamen und gesagt haben, ich will nicht so nahe bei dir wohnen. Ich sagte, okay, suchen wir eine Wohnung. Was meinst du, wie weit, wie steht das? Ne? Und die hatten dann kleine Kinder. Da gingen wir, Ursula und ich, jeden Morgen zu ihnen, etliche Kilometer zu. Sind. Das ist ihr Recht, eh? Da hat man nichts zu diskutieren, das dürfen sie so haben. Also diverse Formen, ich glaube, da ist Freiheit, da ist Verständnis zueinander. Ja, und dann kommt die Frage der Versetzungen im Team. Das habe ich jetzt schon gesagt, wie überlegen, wie mit den Eltern, was fehlt, wer bleibt und wer weitergeht, und dann müssen wir uns wert, dass da hilft dabei. Habt ihr vielleicht jetzt gerade Fragen darauf? Dann würde ich jetzt lieber noch wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten? Gell? 20 Minuten. Vielleicht bis jetzt schon Fragen, sonst haben wir dann zu viel Themen, verschiedene zusammen.
Zellül heißt Hausgeist.
Jawohl, ja. Zelle. Hauszelle. Jawohl.
Das Team bezieht sich jetzt auf die Vollzeitler jetzt, vor allem der Begriff Team bei dir, oder? Wenn du gerade gebraucht hast. Ist das Team der Missionare oder ist das insgesamt das Team vor Ort, auch inklusive der anderen?
Ja, also die Frage ist, ob das Team nur von Missionaren, das ist für die besteht, sondern auch von anderen. Also wir haben immer beides gehabt. Wir haben im Team solche, die Missionar sind, und wir haben im Team solche, die von den Gemeinden einfach sich entscheiden. Wir fragen jeden Sommer der Gemeinde, wenn jemand mitleben will und das Programm mitleben will vom Team, kann er es machen. Wir waren dann geben die Möglichkeit, dass neben Beruf intensiver mitgelebt werden kann in der Evangelisation. Und da hat es bis jetzt jedes Jahr, wir machen das einfach pro Schuljahr, gell? Hat es immer wieder pro Schuljahr solche gegeben in der Gemeinde, die das wollten. Ledige sind gekommen, haben mitgelebt im Haus. Verheiratete und Familien blieben draußen, aber haben ein intensives Programm gehabt ein Jahr lang. Gell? Aber das sind alle Varianten da, gell? Auch solche, die arbeitslos sind, die dann in dieser Zeit der Arbeitslosigkeit nehmen wir mehr Zeit für sie, dass wir sie schulen können. Wir haben verschiedene Varianten, also Möglichkeiten gehabt, aber immer angepasst an das, was auf dem Boden ist. Verstehst du?
Ist es, wenn es vom Team dann, vom Werk zur Leitung der örtlichen Gemeinde, ist es das identische Zeit lang? Oder?
Am Anfang ja.
Am Anfang ja, ja. Wenn Älteste oder so da sind?
Ja, sobald das Älteste da sind, ist die Gemeinde eine unabhängige Gemeinde. Ne? So, wenn die Ältesten geschult sind und wenn der Missionar die Autorität der Ältesten übergibt, in diesem Moment wird diese Gemeinde auch offiziell als Association, als eingeschrieben, gell? Eingeschrieben ist dann offiziell eine Gemeinde, und dann wird getrennt Missionswerk und Gemeinde.
Und das Team ist dann nur noch vor allem Missionar, oder wie ist denn die Schnittstelle zur Gemeindeleitung danach?
Zur Gemeindeleitung ist dann nur die Älteste. Der Missionar ist dann praktisch Arbeiter, der in der Gemeinde hilft, in dem Gebiet, wo es entschieden worden ist.
Ja. Und das Team?
Und das Team arbeitet dann meistens schon auf einem neuen Boden.
Ne? Löst sich nicht auf, sondern geht...
Nein, löst sich nicht auf. Also das vollzeitliche Team geht dann weiter, gell? Aber das Team, das besteht noch mit Leuten von der Gemeinde, das geht dann meistens an den nächsten Ort anfangen zu evangelisieren. Denn jede Gemeinde ist verantwortlich von einem geografischen Platz, oder? Wo sie sich ausbreitet. Sie weiß, dieses Gebiet gehört uns. Und das Gebiet ist immer zu groß. Ja? und da, da arbeitet jede Gemeinde an einer Tochter oder zwei, drei Tochtergemeinden. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Gemeinde in der Gegend das Ziel hat, die und die Evangelisation durchzuführen und plötzlich im Endlauf von der Zielsetzung, sagen wir, hat die Gemeinde Mühe, hat es Kranke oder so, da kommt in die Zeitschwierigkeiten neben Beruf, dann kann die Gemeinde das Missionswerk anrufen und sagen, wir haben das Objekt gehabt, das und das, wir sind hier pleite, wir kommen nicht mehr weiter, keine Kraft mehr. Und dann entscheiden wir, okay, wir schicken ein Team, um das durchzuführen. Dann ist dann das Missionswerk der Gemeinde als Hilfsmittel für die Gemeinde da. Zuerst Gemeindegründung, Gemeindeautonomie und dann Hilfe, wenn es braucht. Wir haben zwei Typen von dem Minister. Berufungen, ja, zwei Typen von Vollzeitlern, gell? Die Pioniere und die Hirten. Und beide arbeiten am selben, also mit derselben Methode, beide schulen. Der Pionier geht zu den Verlorenen und schult Jünger. Und der Hirt ist in der Gemeinde zu Hilfe und schult älteste Mitarbeiter. Der schult so, dass die Gemeinde weiterziehen kann und autonom wird. Diese zwei Typen haben wir in der Mission. Und wenn ein junger Missionar reinkommt, dann macht er Pionierarbeit und nach ethischen Jahren können wir ihm auch sagen, okay, wir glauben, das, das und das sind deine Gaben, orientier mehr in diese Richtung. Und da habe ich gemerkt, es gibt immer am Ende diese zwei Typen nie fest auseinandergeschnitten, gell? Aber wo mehr das Gewicht liegt, Gewicht auf Hirte oder mehr Gewicht auf Pionier. Aber beide müssen lernen, schulen. Keiner darf ohne andere zu schulen zu arbeiten. Sonst geht er in eine andere Mission. Ja. Ja, also je nach Menschen, die du hast. Es hat Gemeinden gegeben, die nach 3 Jahren selbstständig waren, vom Anfang von der Arbeit, und andere, die nach 15 Jahren selbstständig sind. Und es kommt ganz drauf an, was der Herr dir für Ehen auf den Weg stellt. Du hast Gemeinden, die während den nächsten Jahren hast du noch Leute mit Problemen, Ehe, wo einer noch bekehrt ist und so weiter und so weiter. Und das ist halt, wir wissen nicht, gell? Und du hast Gemeinden, wo sich Ehepaare bekehren. Du hast andere Gemeinden, wo plötzlich wegen Arbeitswechsel ein Ältesten von einer anderen Gemeinde in diesen Ort kommt und mitmacht, dann wirst du wieder ein anderes Bild, gell? Aber es ist alles menschenorientiert mit dem Kapital, der Gott dir gibt, zu wissen, wie erreiche ich das Ziel. Und da kannst du eben nicht die Zeit, sondern was für Menschen da sind. Und ich lege viel Gewicht darauf, dass die Ältesten Älteste sind als Ehepaar. Ja, ich hab Zeit verloren in der Pionierarbeit am Anfang, denn ich habe Männer geschult. Und nachher habe ich gemerkt, dass die Männer sind wie ich, gell? Dass wenn sie müde heimkommen um 12 Uhr von der Schulung, dass sie der Frau sagen, es war gut oder es war langweilig oder gute Nacht, gell? Oder wenn sie fragt, wie war's? Spät. Ja? Okay. Da wollte ich diesen Männern nicht verlangen, dass sie viel geistlicher sind als ich. Und da habe ich gedacht, da muss ich unbedingt die Möglichkeit haben, dass alle diese Frauen wissen, wenigstens wo wir hingehen, wie wir überlegen und dass sie voll dabei sind. Jetzt kommen die Ältesten zusammen, jede 2 Monate mit den Frauen. Und andere von der Gemeinde haben die Kinder an diesem Sonntag und so, ist alles organisiert, gell? Und während diesem Sonntag, dann der ganze Sonntagnachmittag, sind die Ältesten da als Ehepaar und dann werden laut die Fragen gestellt, ja, wie, wo geht's durch, wie siehst du das, und wieso haben wir so gemacht und nicht so gemacht, gell? Und ich habe gemerkt, jetzt, wo die Frauen voll dabei sind, sind sie eine enorme Hilfe für die Männer. Denn sie wissen jetzt, wo das Ziel hingeht. Und wenn der Alte ein bisschen schlapp wird, ne, sagen die Frauen, du, es weißt noch, ja? Das ist ein Geschenk vom Herrn, ne? Wenn so Frauen da sind, die einfach die verstehen das und die wissen, wie sie ihren Männer nehmen können, dass diese Männer in Liebe weiterziehen und ans Werk gehen. Da habe ich Zeit verloren. Ich hoffe, dass ich in Dijon, wenn mich Gott nochmal 15 oder 20 Jahren gibt, dass ich in Dijon durch die Freude habe, Gemeinde zu gründen, aber dann Älteste sofort zu schulen mit den Frauen. Das heißt nicht, dass die Frauen immer dabei sind bei der theoretischen Schulung. Das können sie nicht wegen den Kindern. Da müssen wir objektiv bleiben. Aber sie müssen dabei sein beim Überlegen, Fragenmöglichkeit. Und sie müssen, der Motor ist von der Arbeit, den müssen sie ganz gründlich kennen. Sonst können sie mit Recht immer Sorgen haben. Und sie sagen, der Dani, wo geht er denn hin? Was macht er dann da? Verstehst du? Wie geht denn das Ding? Verstehe nicht, ne? Und wenn sie wissen, wie du funktionierst, wie du überlegst, was da drin ist und was dein Ziel ist und so, dann merkst du, wie diese Arbeit toll wird und vorwärts geht. Ja.
Wenn du keine Arbeit machst und gehst auf einen neuen Ort, suchst du zuerst glaubigen Leute aus, mit denen du eine Gemeinde gründen könntest, oder fangst du
Die Frage ist, wenn ich auf einen neuen Ort gehe, ob ich da grundsätzlich neu anfange oder Gemeinschaft suche mit denen, die schon auf Platz sind, die Gläubigen, oder nein. Also ich habe die Freude, nach Dijon zu gehen. Ich habe jetzt nicht ausgewählt. Das Komitee vom Werk hat mich da... ich wollte eine andere Gegend, aber das ist nicht schlimm. Die ganze Welt ist ja die Gegend vom Herrn, gell? Und mir ist klar, ob ich jetzt nach Honolulu ziehe oder nach London... Wenn ich brennend bin für den Herd, da kann er mich brauchen. Wenn ich schlau bin, dann kann er mich nicht brauchen. Es kommt ja nicht auf geografisch drauf an. Da habe ich zuerst Kontakt genommen in dieser Stadt mit den Gemeinschaften, die auf dem Platz sind. Sind Baptisten dort, also die Association, und sind auch Amerikaner dort auf dem Platz, die Frères de la Grâce, Gnadensbrüder. Und das sind zwei kleine Gemeinden in diesem Ort. Mit den extremen Pfingstlern habe ich keinen Kontakt aufgenommen, denn ich will nicht mit Problemen anfangen in der Gemeindestruktur. Ne? Ich will lieber mit Lösungen. Und da habe ich ihn einfach gefragt, wie seht ihr das? Ich habe das und das und das gemacht in diesen 20, 25 Jahren. Könnt ihr so etwas brauchen, wenn ich denke, dass ich in euren Gemeinden arbeiten soll? Okay, dann überlegt wie und was. Sagt mir das bis Ende von diesem Jahr, dass ich nächsten Sommer weiß, was ihr erwartet von mir. Wenn ihr lieber habt, dass ich nicht in die Gemeinde komme und neben eine andere Gemeinde gründe, dann sagt mir es auch ganz offen. Ich bin auch bereit, andere zu gründen und bei euch zu helfen, wenn ihr es wollt, da wo ich kann. Aber ich will frei Gottes Arbeit machen und nicht für eine Denomination arbeiten. Ja. Und die Brüder haben mich sehr gut aufgenommen und haben schon Ideen gegeben. Sie möchten, dass ich älteste schule in einer Gemeinde, die andere Gemeinde. Da hat es für die Amerikaner, die möchten, dass ich mich kümmere um ihre jungen Missionare, die sie in dieser Gegend haben. Und so. Gut, alles ist noch nicht klar, aber ich will sagen, ich gehe nicht in diese Stadt, um meine Gemeinde zu gründen. Gell? Ich gehe in diese Stadt, weil es 230.000 Verlorene gibt, weil 30.000 Universitätsstudenten sind und niemand unter den Studenten arbeitet. Aber habe ich also schnell ausgerechnet, wenn jeder von den Gläubigen der Stadt ist, 100 Kontakte hat mit Menschen, da bleiben mir noch 229.000 Menschen zum Evangelisieren. Also mit Kurzrechnung habe ich noch genug Arbeit. Aber in Gemeinschaft mit den anderen. Ich möchte nicht eine Kriegsführung haben in einem falschen Krieg. Das möchte ich nicht. Aber wir haben leider in dieser Stadt, in Dijon, sind zwei Gemeinden, die total extrem mit dem sogenannten Toronto-Segen voll drin sind. Da kann ich nur noch vielleicht billigere Stühle bekommen, aber sonst nicht viel anfangen. Und das ist eine Not, denn... Das ist eine Not, denn da wird auch in der Stadt und besonders bei der Polizei, haben wir da schon als Evangelikale leider von unserer Kredibilität verloren, von unserer Glaubwürdigkeit verloren. Und das müssen wir jetzt wieder aufbauen. Gell? Und nicht negativ reinjagen, aber in dieser Stadt aufbauen und zugeben, was von Gott ist und was nicht von Gott ist. Tut uns weh, weil der Feind hat so viele Möglichkeiten, finde ich heute. heute, dass unsere Glaubwürdigkeit, die wir versuchen aufzubauen, runtergeschlagen wird, dass einfach es mühsam ist, wenn man mit solchem noch zu tun hat. Und es war bei uns in Frankreich wie eine normale Reaktion vom Feind. Es war unerhört schwer. Denn wir hatten gerade Kontakt mit allen Bürgermeistern vom Land. Wir hatten das 25-jährige Geburtstag von der Fédération Évangélique de France, also die Föderation von Frankreich, von den Evangelikalen, von unserer Tendenz. Und da wollten wir eine große Feier machen, großes Fest für die Gläubigen, für das zu feiern. Und dann kam mir die Idee, warum so viel Geld ausgeben für die Gläubigen, könnten wir nicht für diesen Geburtstag jedem Bürgermeister in Frankreich, also 37.000 Bürgermeister in diesem Land, ein Neues Testament schenken, ganz spezifisch Schönes für Bürgermeister, und einen Pressenordner, der die Evangelikalen vorstellt. So wie es die Presse ist, korrekt für jedes Geschäft, gell? Hat so einen schönen Ordner, gell? Ja? Und da konnten wir das Ziel erreichen. Da war ich voll engagiert da drin, mit viel Freude. Es hat uns 1,2 Millionen gekostet, französische Franc. Aber jeden Bürgermeister hat zuerst ein Fax bekommen, dass er ein Geschenk bekommt für das Geburtstag. Hat dann mit der Post die Presseordner bekommen mit dem Neuen Testament. Und jeden Bürgermeister hatte in diesem Presseordner fehlte ein Blatt. Das war der Name von der Ortsgemeinde oder von der nächsten, die nächste Gemeinde. Und das musste in der Ortsgemeinde oder in den nächsten Gemeinden der Bruder, der Verantwortliche, zum Bürgermeister das Blatt bringen. Ne? Also zwingen Menschen in Kontakt, ne? Bringt es auch an. Und da musste jeder musste den Bürgermeister telefonieren, ein Rendezvous haben, zu ihm kommen und sagen, ja, für diese Gegend bin ich Verantwortliche, von dem haben Sie Fragen. Ne? Und das kam gerade in dieser Welle, wo so viel mit Sekten zu tun war, und das hat uns so geholfen, gell? Dass wir in eine Glaubwürdigkeit hineingetreten sind bei den Autoritäten. Und dann kam dieser sogenannte Segen. Da kam das alles wieder in die Zeitungen. Verstehst du? Evangelikalen am Boden rumliegen und so. Ne? Ach ja, da sagen sie, der Feind, ne? Da hast du wirklich Mühe manchmal damit. Und ich glaube, wir brauchen heute ein zielbewusstes Arbeiten, dass wir ohne Menschengefälligkeit glaubwürdig sind. Und ich habe gemerkt, ich kam zu einem Bürgermeister, der hat mich eingeladen am Abend, da muss ich dann aufhören, der hat mich eingeladen zum Abend bei ihm zu Hause, nicht im Bürgerhaus da. Ne? Ja. 80-jähriger Mann war da mit seiner Frau, kam mit dem Neuen Testament, es waren ganz schöne Neue Testamente, gell, mit Bildern und so, kam mit seinem Neuen Testament schon die Hälfte gelesen und sagte mir, ich habe Fragen. Wie meinte das Jesus? Wie geht es mit dem Glauben? Ich bin Katholik, aber ich habe nichts davon. Keine Glaubensgewissheit. Ich war da am Abend mit diesen zwei älteren Leuten, gell, dieser Bürgermeister, und konnte das Evangelium erklären, mit ihnen beten. Weißt du, also Türen, der richtigen Traum, gell? Und dann ist es normal, finde ich, dass dann der Feind versucht, von allen Arten, so wie möglich, Glaubwürdigkeit abzuschaffen. Und dann dürfen wir nicht reinfallen und dagegen einfach reagieren und zurückschießen, sondern weiter evangelisieren. Gell? Lieben und weiter evangelisieren. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ich hätte auch noch eine Frage. Und zwar, das hat sich jetzt bei dir alles so gut angehört, auch mit Ältestenschulungen und sowas. Also bei uns in den Gemeinden ist auch das Problem, dass man zwar leitende Brüder hat, aber dass es oft an Ältesten fehlt, wo man sagen kann, doch, die setzt man jetzt als Ältesten ein. Mhm. Habt ihr da keine solchen Probleme? Und wenn ihr sie nicht habt, wie habt ihr das gelöst? Oder, weil du siehst ja jetzt länger zurück auf ein paar Jahre, zurück, wo die Gemeinden schon stehen, und da sind da ziemlich viele Probleme aufgetreten mit den Ältesten, die ihr eingesetzt habt.
Okay, die Frage Einsetzung zur Älteste, wie und wie viel und genug und wie sie einsetzen, gell? Und wie das Problem gelöst ist, wenn man in der Gemeinde nicht genug Älteste hat.
Ja, eher die geistliche Reife. Weißt du, ob dann im Nachhinein dann...
Okay, die geistliche Reife. So. Okay. Also in der Jüngerschaft setze ich jedem Mann, den ich schule, als Ziel, Älteste zu werden. Ja? Ich sage ihm, du, es gibt einen Job, den musst du orientiert fixieren. Ja? Und ganz präzis drauf leben... Du kannst Ältesten werden in einer Gemeinde. Das ist keinen Grad, also du bist nicht besser als die anderen, aber das ist mehr Verantwortung und das zwingt dich noch mehr in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben. Und wenn du das Ziel erreichen willst, dann ist es, wie die Bibel es sagt, ein schönes Ziel. Gell? Also werden sie geschult darauf. Und in der Struktur, da habe ich einfach der Gedanke genommen vom Schwiegervater, gell, vom Mose, der Schitro, dass ich immer wieder fixiere, etwa 10 Gläubige, ein Ältesten. Etwa 50 Gläubige, ein Koordinator. Ja? Jetzt, ob es 10, 9 oder 11 oder 12 ist, mache ich keine theologischen Probleme damit. Ne? Aber das ist die Zielrichtung. Und so ist es in den Gemeinden. Es scheint, dass es viele sind, wenn man so meint, ne? Dass eine Gemeinde mit 100 Leuten 10 Älteste hat. Aber wenn ich heute schaue in der Gemeinde, es braucht diese Männer. Weil sie haben ihre Verantwortungen unterteilt nach Gaben. Und jeder muss neben dem Beruf Familienleben haben und Gemeindeleben. Und ich würde sagen, heute sage ich, für 10 Minimum einen. Nicht Maximum. Und ich würde nicht, dass Ältestenrat verglichen wird mit dem organisatorischen Komitee vom EV, verstehst? Sondern dass Ältestenrat wirklich Ältestenrat ist. Männer, die zusammen sind und die Probleme lösen können, die Besuche machen, die der Gemeinde helfen und die intensiv dabei sind und dass diese Männer mit ihren Frauen mithelfen. Also Zielsetzung ist, glaube ich, immer wieder Jüngerschaft, schnell Verantwortungen geben, Kontrolle bewahren, Mut machen und dann merkst du sehr schnell orientiert, ob Probleme bei einem Menschen gelöst sind und ob er in die Richtung gehen kann, Ältestenrat. Und dann, die Ältesten dürfen auch Fehler machen, gell? Ein Ältesten ist nur gefährlich, wenn er sich nicht sagen lässt. Sonst ist er nicht gefährlich. Aber wenn er Blödsinn macht, kann man ihn wieder gerade biegen, gell? Aber wenn einer Selbstzieher ist, dann schlage ich nie vor, Älteste zu werden. Das sind die gefährlichen Typen. Die Zierer sind von sich selber und wissen, wie alles geht. Die sind besser beim WC-Putzen, wollte ich sagen. Ja. Also der Koordinator ist einfach einer von den Ältesten, wo ich dann merke, der hat die Gabe, die ganze Übersicht zu haben. Also wenn die Ältesten zusammen sind, dann am Anfang gehen sie reihenweise, ist jeder 3 Monate da, um den Ältestenrat zu leiten, also um die Ältestenstunden, das Ordre du Jour, also das Programm vom Zusammenkunft zu schreiben und lernt er, dass man zu Entschlüsse kommt. Jeder an der Reihe. Und wenn jeder an der Reihe ist, dann merken die Brüder miteinander, der und der hat mehr die Gabe dazu, für die anderen ist es wirklich eine Last, die sind besser in einer anderen Gabe. Dann hat es gemeint, wo dann nur noch 2 sich ablösen um das Organisatorische. Und unter diesen 2 merke ich dann auch, welcher ist der Koordinator, dem ich einfach noch besser lernen kann, wie die ganze Gegend sehen, auf geistlicher Sicht, wie die Gemeinden weiterziehen können. Gell? Und der ist dann einfach da, um oft einfach nach einem Gottesdienst oder sozusagen einem der Ältesten oder dem Mantu, der und der hat schon 3-mal gefehlt, weißt du, ob ihn jemand besucht? Wie hast du das gesehen? Das und das müssen wir sehen. Diese Botschaft war zu lang. Ne? Koordinator. Der hat dann in seinem Laptop, also in seinem Portabel, hat er dann der Organigramm drin und weiß genau, wenn es jemand braucht, um das und das zu machen, schlägt er da drauf, ne? Dieses Ding. Und in der Kartei kommen die Namen von denen, die freiwillig sind. Der telefoniert dann da. Ich war in einer Gemeinde in Schweden. Jetzt muss ich dann aufhören. Und da waren 5000 Leute in dieser Gemeinde. Ich war da als Redner und habe gesagt, Mensch, das Kind, wer ist denn Leiter da drin? Da hat mich einer reingeführt, der andere weiter, der andere. Da hatte zum Glück einen Übersetzer. Ne? Und ich habe immer gedacht, zweiten Abend, dritten Abend, vierten Abend. Ich finde dieser Patron nicht da drin. Gell? Mensch, wo ist der Kerl? Gell? Niemand hat mir diesen Chef vorgestellt. Was ist denn da los? Ne? Da habe ich den Übersetzer gefragt. Übersetz mal da mit einem Ältesten. Ich muss mal wissen da. Ne? Da war doch ein Retraité, das ist das Wort. Rentner, jawohl, da muss ich jetzt mal reinschreiben. Da war ein Rentner, ein Ingenieur kleines Männlein, so 65 Jahre alt. Der war in seinem Beruf, hatte er nur Überblicksarbeit, Kontrolle mit Menschenorganisation. Da hat ihm im Untergeschoss, weißt, vom Gebäude, sein Büro, da hat es, alle Mauern waren nur, weißt, Schemen. Drei Telefonlinien. Da hatte der ganze Organigramm, da hat er mir erklärt, das ist wunderbar. 20 waren geschult zum Predigen, gell? 50 geschult zur Seelsorge, Kinderarbeit, ich glaube 200 Leute. Gell? Der wusste alles, der Kerl. Gell? Und ist nicht Pastor und ist nicht vorne. Gell? Aber die Brüder, die haben begriffen, die Gabe, die der Mann hat. Die haben das wahrgenommen und ihn an diese gute Stelle gestellt. Und diese Gemeinde mit 5000 Menschen, die lief in der Woche nur in kleinen Hauskreise. Kannst du dir vorstellen, wie viel du da schulen musst, dass diese alle Hauskreise weiterziehen und evangelisieren. Der Kerl, der konnte das. Das ist wunderbar, ne? Dann habe ich ihn gefragt, hast du schon Ideen, um einen Jünger mit dir zu nehmen, wenn dich Heiland dich dann wegruft? Ne? Ja, steig dir die Liste. Das war schon auf seinem Gebetsplan, verstehst du? Ja, Gott schenke uns noch solche Männer, gell? Wir müssen aufhören wegen der Zeit, gell? Danke sehr.